Das Physische hilft dir vor allem, ja, den Menschen und das Team auch besser zu verstehen. Aber wenn du da schon ein eingespieltes Team bist, dann kannst du das auch sehr gut remote machen.
Herzlich willkommen beim InnoPodcast. Mein Name ist Khalil Bawa, Leiter des Espace Lab, dem Innovationslabor der Schweizerischen Post. Wie viel Arbeitszeit verbringen wir im Büro? Welche Formate führen wir offline und welche online durch? Worauf kommt es eigentlich dabei an? Mit den Lockerungen der Pandemiemaßnahmen wird auf allen Ebenen bei der Post, anderen Unternehmen in der Schweiz und weit darüber hinaus diese Diskussion heiß und innig geführt. In dieser Episode mit Hardy Gildanowski habe ich gelernt, dass diese Frage zu kurz greift. Hardy habt ihr im Rahmen der 8. Episode zur Agilität kennengelernt und wie ihr gleich feststellen werdet, gibt Hardy nicht nur konkrete Hinweise und Tipps für Führungskräfte, wie man online und offline arbeiten vereinfacht, sondern auch eine übergeordnete Perspektive, von der wir nicht nur bei der Post, sondern auch du als Mitarbeiter und Führungskraft für dein Unternehmen profitieren kannst. Teile diese Episode auf LinkedIn, abonniere den InnoPodcast in deiner Podcast-App. Wenn dir die Episode gefallen hat, hinterlass uns gerne 5 Sterne auf Apple Podcasts und Spotify. Und nun viel Spaß mit Hardy.
Lieber Hardy, willkommen zurück beim InnoPodcast.
Hallo Khalil, vielen Dank, dass ich wieder mal mit dir hier eine Session aufnehmen darf.
Als ob das zu selten vorkommen würde. Direkt mal eine erste Frage, so in a nutshell. Wie definierst du hybrides Arbeiten?
Hybrides Arbeiten ist für mich die bewusste Auseinandersetzung mit der Organisation. Was meine ich damit? Ich meine damit Arbeit, also Work. Ich meine aber auch die Arbeitskräfte, die Workforce. Und ich meine den Workplace. Also das bewusste Auseinandersetzen mit diesen drei Dingen. Wie muss ich die zusammenbringen? Und zwar um die Challenge der Kommunikation zu lösen. Kommunikationschallenge. Synchronität und Asynchronität der Arbeit.
So, Moment. Das waren jetzt viel jetzt auf einmal. Also, die bewusste Auseinandersetzung mit der Organisation, das bedeutet mit Work, Workforce und Workplace.
Genau.
Kannst du kurz beschreiben, was meinst du mit Work, Workforce und Workplace?
Ja, ein Unternehmen besteht aus diesen drei Dingen. Es besteht aus den Arbeitsplätzen, aus den Räumen, aus den Gebäuden, das ist der Workplace, aus der Infrastruktur, die wir da haben. Und es besteht aus den Menschen, die für das Unternehmen arbeiten, das sind die, ist die Workforce. Und diese beiden erarbeiten Werte in ihrer Arbeit und das gilt es zu synchronisieren und gilt es optimal aufeinander abzustimmen.
Was ist mit so online und remote? Das ist doch eigentlich die momentan sehr, sehr populäre Definition von Hybrid.
Ja, das ist die eine Seite von Hybrid, aber eben Hybrid bedeutet ja zwei Welten oder mehrere Welten. So, also du hast die Remote-Welt, die digitale Welt, aber du hast auch die physische Welt. Und die in Einklang zu bringen, damit die bestmögliche Arbeit entsteht, das ist hybride Arbeit.
Das klingt, als ob man sonst sehr verkürzt unterwegs ist und so sagt, so entweder das oder das in folgendem Verhältnis.
Ich glaube, wir sind immer noch der Meinung oder häufig immer noch der Hoffnung, dass wir das eine oder andere vermehrt tun können, also dass wir uns wieder vermehrt vielleicht physisch treffen können und vermehrt physisch arbeiten können. Die Realität ist aber die, dass die digitale Welt und das Remote Work eben auch sehr viele Vorteile hat. Und es gilt jetzt eigentlich, diese Vorteile und diese Konsequenzen dieser Arbeit gut aufeinander abzustimmen, damit eigentlich noch mehr entsteht.
Nehmen wir mal diese Kurve. Wie ist denn die Lage dazu gerade bei der Post?
Ich glaube, wir sind bei der Post, du hast selber gesagt, wir sind da eher progressiv unterwegs, gemessen so am schweizerischen Standard. Also bei uns dürfen immerhin die Teams selber entscheiden, wie sie sich organisieren. Also wann sie sich physisch treffen vor Ort, wie sie remote zusammenarbeiten. Und ich glaube, wir sind da auf einer Lern- und Entdeckungsreise. Wir sind ganz sicherlich noch nicht dort angelangt, wo wir diese beiden Welten auch schon optimal aufeinander abgestimmt haben. Aber ich glaube, wir sind da gut unterwegs.
Vielleicht so als Ergänzung, weil du hattest das gerade gesagt. Ich habe in den vergangenen Episoden mit Nicole Burt und ich glaube auch mit Johannes, also mit Mitgliedern der Konzernleitung, das Thema ja so mal angerissen. Und so wie du gerade richtig gesagt hast, wir haben bei uns via Governance ja beschlossen, jedes Team darf für sich entscheiden. Wobei auch ehrlicherweise es auch da kein Geheimnis ist, dass eine größere physische Präsenz erwünscht wird, aber eher, weil auch schlicht und ergreifend, ich glaube, sehr, sehr viele Mitarbeitende, aber auch insbesondere Führungskräfte in der Pandemie angefangen haben und teilweise riesige ganze Bereiche und viele Menschen einfach noch nie von Angesicht zu Angesicht gesehen haben.
Ja, ja. Und ich glaube, das ist auch für uns als Post mit einer sehr großen Workforce, also sehr großen Anteil von Menschen, die ja an der Front arbeiten, direkt im Kundenkontakt arbeiten, für die ist diese Challenge oder für die ist dieses Herausfinden, wie wir auch mit ihnen und durch sie hybrider arbeiten können, das ist, glaube ich, unsere große Challenge. Und genau wie du auch gesagt hast, es gibt so viele Momente, wo einfach physisches Zusammenkommen viel, viel wertvoller ist, als dass man das im Remote machen kann. Und umgekehrt genauso auch, eben gibt es ganz viele Arbeitsmomente und Arbeitskontexte, wo es einfach viel, viel effizienter und effektiver ist, das Remote zu gestalten.
Du hattest im Vorfeld dankenswerterweise mir mal so ein paar Zahlen recherchiert, was die Office 365 respektive M365 oder wie das auch gerade dann immer noch heißt in den verschiedenen Unternehmen, also mit Teams, mit OneDrive, wo man irgendwie alles in der Cloud abladen kann.
Kannst du ein bisschen diese Zahlen erzählen?
Ja, sehr gern. Also eben, wir haben ich schaue einfach die Zahlen von 2021 an, im Mai, und die Zahlen jetzt von 2022. Und im Mai 2021 hatten wir rund 10.500 Menschen auf den Office 365 Werkzeugen. Also da waren 10.000 Menschen online. Jetzt, ein Jahr später, sind es 15.000 Menschen. Also Zuwachs. Wir sehen, dass da die Adoption gut vorankommt. Wir sehen auch, dass das auch quasi auch noch nach der Pandemie zunimmt. Und ist, glaube ich, auch ein klarer Indikator, dass das noch weiter wachsen wird.
Das ist auch viel, viel aus den von der Front, also viel, viel aus den Operations, die hier mit auf diese digitale Welt draufkommen.
Genau, also dass man eigentlich hier schon sieht, natürlich waren im 21 zum Peak der Pandemie, waren quasi so die essentiellen Menschen, die essentiell davon profitieren konnten, remote zu arbeiten, die waren auf diesen Plattformen schon. Wir sehen jetzt hier ein weiteres Wachstum. Was auch sehr spannend ist, ist, das ist jetzt ein Wachstum von 50%, rund 44%. Und was wir jetzt eigentlich auch beobachten können, ist, dass die Adoption auch weitergeht. Also wir haben in Teams-Calls oder in Teams-Meetings waren es 2021 rund 60.000 Menschen und jetzt sind es 88.000 Menschen. Auch hier eben rund 50% Wachstum. Und was sehr spannend ist, ist eigentlich dann bei den Beiträgen, also die Beiträge, die in Teams gepostet werden oder Antworten auf Posts kommen, da haben wir ein Wachstum von fast 80% bei diesen Beiträgen.
Also, wo Leute einfach auf Teams in ihren Kanälen da einfach das genutzt haben und und Post abgesetzt haben oder kommentiert haben oder was auch immer.
Richtig, genau. Also da haben wir wirklich ein starkes
88%
Wachstum.
88% ist echt eine Menge.
Ja, es ist wirklich ein starkes Wachstum, gemessen an jetzt auch der Zunahme der Teilnehmer.
Jetzt lass uns mal ein bisschen so richtig hands-on werden. Also wenn wir beispielsweise für die Tätigkeiten planen, informieren, diskutieren, entscheiden, für Mitarbeiten, Entwicklungsgespräche, was da so ein angemessener Rahmen sein kann. Mhm. Und dann, was ich gerne machen würde jeweils, ist das nicht nur auf der virtuellen oder physischen Ebene anzuschauen, also mache ich das jetzt online oder remote, sondern auch ein bisschen tool-wise schauen, also was für Instrumente kann ich währenddessen nutzen, damit es möglichst effizient, effektiv, produktiv einfach gut kommt und vielleicht sogar auch noch Spaß macht. Wäre auch nicht ganz falsch. Direkt beim Ersten, fangen wir an mit den Meetings. Wenn ich so ein Meeting habe, was vor allem dem Informationsaustausch dient, wie mache ich das?
Genau, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man sich bewusst wird nochmal, was mit dieser Information passieren soll. Also ist es wirklich eine reine Good-to-Know-Information, wo man einfach verteilen möchte, weil man vielleicht eben ein gutes Ergebnis abgeliefert hat oder eben jemand Neues eingetreten ist in das Unternehmen. So mehr so wirklich informative Dinge. Oder sind es vielleicht auch Informationen, die man verteilen möchte, mit denen irgendwas passieren soll? Also soll aus der Information weitergearbeitet werden auf Basis dieser Information. Ich glaube schon mal, diese Unterscheidung, die muss man fällen, weil weil grundsätzlich dann Folgeschritte natürlich passieren. Wenn ich jetzt ein reines Informationsmeeting habe, dann glaube ich, braucht es dafür kein physisches Meeting mehr.
Ein Online-Meeting?
Vielleicht nicht mal mehr ein Online-Meeting, sondern wirklich, ich kann das sehr gut über die digitalen Kanäle, kann ich das kommunizieren, ich kann einen Teams-Post machen, ich kann einen Blog-Post machen, je nachdem, wie man das für sein Team oder seine Organisationseinheit aufgesetzt hat. So, ich kann da eigentlich sehr gut einfach die Informationen streuen. Wenn es Informationen sind, wo man dann auch möchte, dass damit weitergearbeitet wird, dann braucht es eben vielleicht auch ein synchrones Gefäß, also wo man wirklich zusammen an etwas arbeitet. Und hier ist sicherlich zu empfehlen, dass man diese Informationen schon im Voraus liefert. Also dass das Team oder die Menschen, die das wissen sollen, auch wieder über einen Post oder ein E-Mail im Zweifelsfall noch.
Hoffentlich nicht.
Hoffentlich nicht mehr. Genau, dass man das den Menschen da mitteilt. Und dann sich eigentlich überlegt, brauche ich dafür ein physisches Meeting? Brauche ich oder ein Remote-Meeting? Muss es synchron, also müssen wir synchron irgendwas besprechen?
Was meinst du mit synchron besprechen?
So wie wir jetzt hier quasi direkt stehen und über Remote-Work und Hybrid-Work diskutieren, ob es wirklich so ein synchrones Meeting braucht oder ob man vielleicht sogar durch gute Fragestellungen einfach auch asynchron arbeiten kann. Also dass man quasi einen Auftrag abgibt, sagt, lasst uns die nächsten 2 Wochen an dieser Aufgabe arbeiten, an diesen Fragen arbeiten und dann eigentlich erst zusammenkommt und das Ergebnis gemeinsam bespricht. Also dieses Auseinandersetzen nochmal, was passiert eigentlich mit der Information, das ist, glaube ich, so eine Grundvoraussetzung, um zu bestimmen, wie man es am besten bearbeitet.
Okay, und was für Tools nutze ich da idealerweise?
Also eben, ich glaube, aus der Office 365 Palette, da kennen wir Microsoft Teams, OneNote, wir haben Blogposts, die wir absetzen können. Da gibt es gute Werkzeuge schon.
Gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter. Jetzt habe ich nicht ein Meeting, sondern möchte ich Planungen machen. Ich möchte vielleicht für eine Woche, für einen Monat, für ein Quartal, vielleicht für ein halbes Jahr oder ein Jahr eine Planung vornehmen. Wie mache ich das? Online oder remote?
Tendenziell würde ich sagen, der erste Schritt ist gut, wenn man den online macht, also remote, aber quasi synchron. Also dass man hier wirklich zusammen an dieser Planung arbeitet. Warum online und remote? Einfach, man hat sofort die digitalen Tools auch zur Hand und kann gemeinsam auf diesen digitalen Tools arbeiten, wie zum Beispiel einem Microsoft Planner oder in einem Jira. So, also so ein erster Planungsschritt, der kann durchaus sehr gut remote passieren. Tendenziell dann aber auch Folgeschritte vielleicht auch dann physisch durchführen. Also gerade wenn es dann Fragen gibt zu der Planung, wenn es Unklarheiten gibt, dass man die dann auch direkt vielleicht physisch auch bearbeiten kann.
Warum dann nicht gleich physisch?
Natürlich kannst du es auch physisch machen. Es ist wirklich ein bisschen abhängig von der Aufgabe, vom Kontext. Wenn es jetzt eine Planung ist über ein bekanntes Gebiet, also wir haben einen Auftrag, wir wissen schon, wie das funktioniert, dann kann man die Planung gut remote machen. Wenn es jetzt etwas ist, das vielleicht neu ist, ein neues Produkt, das man vielleicht entwickelt oder eine Kundenanfrage, die reinkommt, die sehr viele Unklarheiten hat, dann ist es vielleicht doch sinnvoller, das dann auch physisch zu machen.
Warum? Also warum in dieser Variante? Warum in der Variante, wenn ich quasi weiß, worum es geht, eher remote und online? Und wenn es eher unbekanntes Terrain ist, mal etwas allgemeiner formuliert, wo ich nicht genau weiß, was da braucht, warum da physisch?
Ich glaube, also meine Argumentation ziehe ich daraus, mit was für Menschen, dass ich zusammenarbeite. Also sofort, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, die ich nicht so gut kenne oder nicht häufig mit ihnen zusammenarbeite, dann ist es tendenziell besser, das physisch zu machen, weil da kriegt man natürlich die ganzen nonverbalen Signale kriegt man auch mit und kann einfach auch besser da in dem Setting zusammenarbeiten. Wenn es jetzt vielleicht eher Dinge sind, wo man mit Menschen zusammenarbeitet, die man schon besser kennt, schon länger damit zusammengearbeitet hat, dann geht das auch alles wunderbar remote natürlich, keine Frage. deswegen natürlich, also sobald ich eine Aufgabe habe, die vielleicht eher Neuland ist, wo ich vielleicht auch mal jemanden dazunehmen muss, der Fachwissen hat, mit dem ich sonst vielleicht nicht so häufig zusammenarbeite, dann tendenziell eher physisch.
Also dann eher sogar die Kombination, also unbekanntes Terrain und potenziell eher Menschen, mit denen ich nicht so viel zusammenarbeite, physisch. Ja. Bekannte Menschen, bekanntes Terrain, remote macht es dann auch möglich, reicht dann auch in dem Fall.
Genau. Das ist natürlich so die Heuristik, oder, die ich jetzt hier auslege, dass das so der Fall ist. Kann ja immer trotzdem auch anders sein. Also.
Und es gibt natürlich dann auch Grenzfälle mit bekanntem Team und unbekanntes Terrain.
Klar.
Was mache ich dann?
Ich glaube, solange das Team sich gut kennt, kannst du eigentlich sehr viel, sehr gut remote machen. Eben wie gesagt nochmal, das Physische hilft dir vor allem, ja, den Menschen und das Team auch besser zu verstehen. Aber wenn du da schon ein eingespieltes Team bist, dann kannst du das auch sehr gut remote machen. Also da sehe ich jetzt keinen riesigen Nutzen dazu, dass du es noch physisch machst.
Wenn ich beispielsweise jetzt so eine Planungssession habe und ich mache sie online, worauf muss ich denn da achten?
Ich glaube, was da wichtig ist, ist zu schauen, dass die Planung oder die Intensität dieses Planungsmeetings, dass das nicht zu lange dauert. Also zum Beispiel eher kürzere Meetings machen.
Was heißt kürzere Meetings?
Also jetzt eben vielleicht nicht 2 Stunden ein Planungsmeeting zu machen, sondern vielleicht eher 3/4 Stunde und dann auch eine entsprechende Pause einlegen. Da kann man durchaus nochmal eine 3/4 Stunde anhängen. Was aber auch wichtig ist, ist, dass natürlich die Planung, wenn sie jetzt mal erstellt ist, dass man die auch versucht aktuell zu behalten. Ich glaube, das ist so, das ist gerade im Digitalen fast schwieriger als im Physischen, weil im Physischen sieht man natürlich, wenn jetzt zum Beispiel Zettel an der Wand hängen, dann sieht man halt, da bewegt sich nicht sehr viel und kann auch mal hinlaufen und das aktualisieren. Im Digitalen kann es schwieriger sein, so das aktuell zu behalten, insbesondere wenn man mehrere Planungen hat. Also wenn ich an verschiedenen Themen arbeite, mehrere Planungen habe, dann diese auch aktuell zu behalten, das ist, glaube ich, wichtig.
Wie muss ich mal darauf achten? Also wie bekomme ich das gut hin, dass ich mich da nicht verzettel?
Also ich glaube, ein Punkt ist wirklich, dass man versucht, nicht eine zu vollwertige Planung quasi zu machen. Also das heißt, dass man diese Tickets, die man da hat, oder diese Kärtchen, die man schreibt, zum Beispiel im Planner hat man ja solche Planungskärtchen, dass man schaut, dass da nicht zu viel Information auch schon drin steckt. So, das hilft einfach auch vom Management her das ein bisschen leichter zu behalten. Was sich auch hilft, ist wirklich einfach mit Deadlines zu arbeiten. Auch da immer wieder schaut, habe ich eine Deadline drinnen in dem Ticket. Weil die meisten Tools zeigen dir ja dann an, wann etwas fällig ist. Jetzt im Fall von Microsoft Planner kriegst du sogar E-Mail-Benachrichtigungen, dass Dinge überfällig sind. So, das hilft dann, diese Planung auch aktuell zu halten.
Gehen wir mal weiter. Wenn ich jetzt beispielsweise Mitglied in einem Gremium bin, was entscheidet, also wirklich dann auch real final entscheidet, Teams einstellt für ein bestimmtes Projekt, Budgets freigibt oder ähnliches, worauf muss ich da achten?
Ich glaube, bei Entscheidgremien oder Entscheidgruppen ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich überlegt, was die Vorarbeiten sind zum Entscheid. Also was ist das, was ich eigentlich brauche, dass ich entscheiden kann? Und auch wieder hier, in welchem Kontext findet so ein Entscheid statt? Ist es eher operatives Geschäft oder sind es Dinge, wo ich auch auf neuem Terrain bin? Ich glaube, das entscheidet schon mal darüber, ob ich es remote besser mache oder physisch. Ich würde sagen, gerade auch wieder hier, wenn es eher Entscheide sind, wo ich vielleicht noch keine guten Grundlagen dafür habe oder noch ungenügende Grundlagen, oder es sind wirklich Dinge, über die wir entscheiden, die vielleicht eher Neuland sind, dann ist eher vielleicht angebracht, das physisch zu machen, weil man vielleicht auch hier wieder mit entsprechenden Techniken da auch so Themen besprechbar machen kann. Sind es eher Themen, wo eher schon in einem Rhythmus sind, wo eher Betriebsabläufe drin sind, dann kann ich das auch sehr gut remote machen, weil am Schlussende am Ende des Tages muss ich irgendwie dafür sorgen, dass Entscheide transparent gemacht werden. Also dass eigentlich jeder den Entscheid sehen kann, nachvollziehen kann. Und das muss zwangsläufig irgendwo dokumentiert werden.
Was heißt, ich muss das nachvollziehbar machen?
Also was ich ja will, ist ja, dass ein Entscheid ja dann auch eingehalten und umgesetzt wird. Und das heißt, ich muss irgendwie ein Buy-in auch kriegen von den Leuten. Und das kriege ich nur, wenn ich quasi erklären kann, auf was für einer Grundlage habe ich diesen Entscheid getroffen, wie lange ist er gültig, warum soll er gültig bleiben und so weiter. So, und diese Dinge, das muss ich irgendwie transparent dokumentieren können.
Das klingt irgendwie, als ob ich da zu jedem Entscheid irgendwie so eine langen Subtext dazu liefere, wo ich dann irgendwie Argumente und Diskussionen, was dann da in diesem Gremium was beschlossen hat, irgendwie da hin und her diskutiere. Also das klingt ja schon fast eher nach einem Wortprotokoll. Meinst du das?
Nein, ganz sicherlich nicht. Also was ich meine, ist wirklich in a nutshell mitzugeben, was war die Herleitung zu einem Entscheid. Also was waren vielleicht die Dinge, die man abgewogen hat, was waren die Vor- und Nachteile. Ja, warum kam es überhaupt zu der Frage, ob es einen Entscheid braucht, und dass man das relativ kurz hält. Natürlich kannst du, und da sind wir jetzt auch wieder bei den Möglichkeiten der digitalen Welt, natürlich kannst du so ein Gespräch, so ein Entscheidgespräch, kann man ja auch sehr gut, wenn man es remote macht, auch aufnehmen. So, kannst du quasi wie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, also du kannst quasi eine Kurzform mitgeben, es sehr, sehr kurz irgendwo dokumentieren und kannst natürlich auch die ganze Herleitung des Gesprächs natürlich da auch digital mitgeben.
Kurz, damit wir es nicht allzu sehr verlieren, also was ich jetzt mal verstanden habe bei Diskussionen in Entscheidgremien, was da wichtig ist, die Dokumentation, die damit anhebbar Transparenz bringt, aber auch sie muss nachvollziehbar sein. Und nachvollziehbar habe ich verstanden, das bedeutet für dich aufschlüsseln, was war eigentlich die ursprüngliche Fragestellung, was spricht für eine bestimmte Variante, für die man sich entschieden hat, was spricht dagegen, warum hat man sich für eine bestimmte Variante entschieden, das in eine Kurzform dokumentiert haben, einfach weil man will, dass eine Organisation oder Mitarbeiter, genau, die das irgendwie lesen, so eine Entscheidung mittragen. Und wenn ich will, kann ich das Ganze ja auch wenn ich im Online-Meeting das habe, genau, einfach aufzeichnen und dann einfach den Text mit beilegen und wer das quasi im Detail alles mitbekommt und sich nachvollziehbar das alles reinziehen möchte, kann sich einfach die Aufzeichnung reinziehen und dann ist das Thema an der Stelle dann auch entsprechend erledigt. Was ich auch verstanden habe, was die Entscheidungsfindung angeht oder solche Entscheidgremien angeht, so etwas soll immer ein Ablaufdatum haben. Warum eigentlich?
Also das würde ich jetzt so empfehlen, einen Entscheid trifft man ja immer aus einem gewissen Kontext, aus einer gewissen Informationslage, Erkenntnislage. Und wie wir alle wissen, das ändert, kann sich rasend schnell ändern. Und deswegen ist eigentlich immer gut, wenn man einen Ablauf oder ein Überprüfungsdatum mitgibt. Also dass man wie sagt, okay, den Entscheid, den fällen wir jetzt mal und der ist für die nächsten 9 Monate gültig. Und spätestens nach 9 Monaten wird er einfach nochmal revidiert, schauen ihn wieder an, machen eine Wiedervorlage, genau. Und oder eben man kodiert schon klare Ablaufdaten rein.
Frage hier, wenn man so in so einem Entscheidgremium drin ist, lieber online oder lieber remote?
Ja, eben wie gesagt, ich glaube, es hat sehr viel...
Lieber online oder lieber physisch?
Ja, physisch. Ich glaube, es hat sehr viel Potenzial, das in Zukunft auch wirklich remote zu machen. Gerade aus der Argumentation heraus, dass man sehr gut nachvollziehbare Dokumentationen generieren kann. Aber wie gesagt, auch ich glaube, es gibt sehr viele Fälle, wo es auch durchaus sinnvoll ist, ein physisches Meeting zu machen, vielleicht als Vorbereitung zum eigentlichen Entscheid. Also dass man, wenn ja sehr viele Informationen verarbeitet werden müssen, die Synthese, also das sich finden, den Entscheid zu finden, dass man das wahrscheinlich tendenziell eher physisch machen sollte, gerade um auch die zwischenmenschliche Komplexität einfach mit reinzunehmen. Aber dann die eigentliche Entscheid, sage ich jetzt mal, Dokumentation, dass das vielleicht remote auch wirklich gut stattfinden kann.
Kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn Mitarbeitende Entwicklungsgespräche anstehen, worauf kommt es da an? Erstmal Frage, online oder physisch?
Also ich glaube, Es gibt genauso gut Möglichkeiten, das remote zu machen. Ich meine, es gibt viele Firmen, die das beweisen, zeigen, die nur remote unterwegs sind und auch solche Gespräche sehr gut remote machen können, sogar asynchron, also dass man auch über verschiedene Zeitzonen hinweg das machen kann. Aber auch da zeigen die Beispiele eigentlich immer wieder, dass das physische Zusammenkommen, das Zwischenmenschliche halt einfach wichtig ist. So, und ich glaube, das ist schon so ein Punkt, wann immer möglich, es eigentlich physisch zu machen. Und hier, glaube ich, auch darf man auch wirklich ausbrechen aus den Corporate-Räumen, die wir vielleicht haben. Also auch hier das Hybride auch leben. Arbeit heißt ja nicht nur, dass es in den eigenen Geschäftsräumen passieren muss. Und jetzt gerade so ein zwischenmenschliches Gespräch kann sehr gut beim Spaziergang draußen irgendwo passieren, vielleicht sogar in einem ruhigen Café, in einer ruhigen Location. Also dass man sich da auch quasi auch neue Räume sucht und neue Gesprächsarenen sucht für diese Gespräche.
Wahrscheinlich ist die Challenge immer so ein bisschen da, einen Raum zu finden, einen zu suchen, in dem sich beide, das ist wahrscheinlich vor allem eine Führungsaufgabe, die Vertraulichkeit ermöglicht, erlaubt, aber genauso auch irgendwie eine offene Gesprächsatmosphäre dann zulässt. Ja. Weil bringt ja nichts, wenn wir uns beide jetzt beispielsweise unterhalten und daneben sitzt jetzt sehr überspitzt formuliert vielleicht irgendwie Roberto. Ja. Dann denkt sich so, warum zum Beispiel unterhalten die sich eigentlich hier in aller Öffentlichkeit? Also da ist wahrscheinlich so ein bisschen so die Gratwanderung, das einfach für sich gut hinzubekommen.
Ja, auch hier wieder eben, also der Raum und die Ausprägung des Raums hat einen sehr großen Einfluss auf das Gespräch selber und in der Wechselwirkung auch. Also was will ich mit dem Gespräch erreichen? Natürlich bei einem lockeren Spaziergang durch die Natur werde ich andere Dinge automatisch ansprechen als in einem Zweierbüro.
Irgendwie. Warum ist das eigentlich so?
Es hat sehr viel mit der Kognition, mit der Psychologie von uns Menschen zu tun, mit dem Wohlbefinden von uns Menschen, wie wir in Räumen agieren. Farbe, Licht, das sind alles so Aspekte, die da sehr, sehr großen Einfluss haben. Und eben auch wieder gleichzeitig auch jetzt für Remote, um hier auch nochmal ein Argument zu bringen. Wenn Menschen in ihren eigenen vier Wänden sind, dann sind sie meistens eigentlich am wohlsten, dann fühlen sie sich am wohlsten. So, von dem her lassen sich vielleicht auch, ich sage jetzt mal, auch eher schwierige Gespräche lassen sich durchaus auch remote so durchführen. Weil einfach die Leute da in einer angenehmen Atmosphäre sind.
Gehen wir zum nächsten Format. So der Klassiker, ich mache irgendeine Art und Weise von Workshop. Ein Ideation-Workshop, Prototyping-Workshop, irgendwas, wo ich anfange, ein neues Geschäftsmodell oder Ähnliches zu konzipieren, ein neues Produkt zu entwickeln. Wie mache ich das? Ja. Online oder physisch?
Ja, jetzt als Innovationscoach müsste ich natürlich sagen, ja, nur physisch. Aber ich glaube, wir haben selber gelernt, dass das eigentlich manchmal sogar fast besser remote funktioniert und in einem hybriden Setting. Aber auch hier wieder, wirklich der Kontext ist relevant. Wenn wir ein neues Vorhaben haben, ein unbekanntes Territorium, dann ist sicherlich physisch eine Möglichkeit, weil insbesondere auch kreative Denkpausen vielleicht besser facilitiert werden können, als wenn man remote jeder bei sich zu Hause sitzt. Wir wissen es ja alle, man ist dann doch nicht so aktiv, körperlich aktiv. Und gerade wenn es darum geht, zu verstehen, was sind Probleme, was könnten mögliche Lösungen sein, also auch kreatives Denken, dann müssen wir auch uns selber bewegen, den Körper, den Geist bewegen. Und das geht einfach nur physisch. So, deswegen würde ich jetzt hier argumentieren, dass das doch auch physisch sicher sinnvoller ist. Aber wie gesagt, auch in so Innovationsvorhaben und so Workshops gibt es natürlich diese zwei Phasen, die Analysephase und die Synthesephase, also wo ich Informationen aufbereite, teile, strukturiere. So diese Arbeitsleistung, die kann man sehr gut remote machen, vielleicht sogar besser, Insbesondere wenn man digitale Quellen vielleicht noch dazu nimmt, lässt sich das sogar noch besser eigentlich remote machen. Und wenn es dann in die Synthese geht, da gibt es sicherlich Stellen, wo es zweckmäßig ist, das auch physisch zu machen.
Wenn ich mal kurz zusammenfasse, angefangen bei Meetings, Informationsaustausch dienen, ist es eine reine Information, einfach auf Teams posten, ist es eine Information, in irgendeiner Art und Weise weitergearbeitet werden soll, das irgendwie vorab mitteilen, dann Leute zusammenholen. Da habe ich verstanden, ist Verschriftlichung etwas, was sehr stark hilft. Hilft aber auch, wenn man Informationsaustausch mit Vorabinfos macht, dass dort man auch sich vorbereitet und gute Fragen mitbringt. Dass man auch ganz gezielt dort Verständnis und Klarheit schaffen kann, wo es ankommt und nicht, jetzt überspitzt formuliert, 10 Leute in einem Meeting sitzen für eine Dreiviertelstunde und 40 Minuten hält jemand eine PowerPoint-Schlacht.
Ganz genau.
Und am Ende gibt es vielleicht noch 5 Minuten, wo vielleicht noch jemand irgendwie eine Frage hat, die man klären müsste.
Ganz genau, das wollen wir nicht mehr. Ja.
Bei Planung habe ich verstanden, prinzipiell beides möglich. Online und physisch ist beides möglich. Ich habe so ein bisschen verstanden, eher unbekanntes Terrain und eher neue Menschen eher physisch bevorzugen.
Ja.
Ein bekanntes Team, bekanntes Terrain, kann man das online machen und dazwischen hängt es dann einfach so ein bisschen davon ab und wahrscheinlich muss man das einfach für sich experimentieren. Hier habe ich auch verstanden, dass man auch die entsprechenden Tools, also die Planungstools, was Microsoft anbietet oder Trello oder was man auch immer hat, diese zu nutzen und bei der Aufgabendokumentation zu schauen, wenn man jetzt in Trello oder Microsoft Planner reinschaut, da gibt es irgendwie so einzelne Karten, wo man die Aufgaben entsprechend runterschreiben kann. Dort eher zu schauen, die nicht inhaltlich zu überladen,
ja,
sondern dort vor allem habe ich verstanden, dass da man mit Deadlines arbeitet, mit ein paar wenigen Updates, sodass es dass man nicht irgendwie einen halben Tag die Woche nur beschäftigt ist, irgendwelche Reportings, genau, oder irgendwelche so Tools nachzutragen, genau, sondern dass es eher ein Stück weit entlastet und so eine gewisse Leichtigkeit einfach da mit sich bringt, aber so viel Bodenhaftung da ist, dass man fokussiert an den Themen bleiben kann. Bei Diskussions- und Entscheiden habe ich verstanden, dass es das vor allem darauf ankommt, dass die transparent und nachvollziehbar dokumentiert sind. Das heißt, was ist die Aufgabenstellung, was war die Fragestellung, was spricht dafür, was spricht dagegen, Entscheidung, warum, in welche Richtung.
Ja.
Und das kurz verschriftlich dokumentieren, kein Wortprotokoll, habe ich verstanden. Wenn man das Ganze vielleicht sogar noch online macht, kann man das Ganze aufzeichnen und diese Dokumentation einfach reinbappen. Und wer das interessiert, kann sich das detaillierter anschauen. Was ich auch verstanden habe, ist, dass es sich empfiehlt, dass Entscheide immer einen Ablauf respektive ein Review-Datum haben, wo man es irgendwie dann auf Wiedervorlage bringt und sagt, okay, kurz mal drauf geschaut, müssen wir hier anpassen nehmen oder reicht es einfach? Und vielleicht kann man das sogar im Vorfeld, ohne
richtig
in das Gremium reingehen zu müssen, einfach schon vorab entscheiden, so hey, das macht überhaupt keinen Sinn, dass wir das jetzt hier wieder aufnehmen, sondern das bleibt dann erstmal weiterhin wichtig, dann dabei fest. Was die Mitarbeiterentwicklungsgespräche angeht, da habe ich von dir verstanden, dass du sagst, naja, physisch zusammenkommen macht schon Sinn, auch wenn es ganz viele Firmen gibt, die das remote hinbekommen, aber dort ist es, wenn man das physisch macht, hier idealerweise versuchen eher Räume außerhalb der normalen, etablierten Corporate-Räume, jetzt mal sehr banal formuliert, zu nutzen, sei es, dass man Kaffee geht, aber natürlich dort einfach schauen, dass dort Vertraulichkeit, Sicherheit, also was das angeht, dass das auch einfach ein cooles Gespräch werden kann. Auch bei den Workshops kann man ganz viel remote machen. Da habe ich verstanden, dass man immer so ein bisschen schauen muss, nicht, wenn man so einen halbtägigen Workshop macht, dass man das nicht irgendwie 4 Stunden unter dem Block, da ist man ja völlig erledigt, sondern dort sehr viel mehr mit Pausen arbeitet, dann vermute ich auch eher mit so Tools wie Miro zu arbeiten, eine klare Facilitierung zu haben, sich wirklich im Vorfeld sehr, sehr strukturiert zu überlegen, wie arbeite ich hier Step-by-Step auf, also das, was du vorhin gesagt hast, Synthese und
Analyse und Synthese,
dass ich da entsprechend auch immer weiß, in welchem Bereich bin ich da gerade und wie ich das entsprechend inhaltlich so weit aufbereite, dass ich, wenn ich beispielsweise online mache, da auch schnell vorankomme. Jetzt, was jetzt für mich ein bisschen unbefriedigend ist, jetzt habe ich ganz paar Sachen genannt.
Ja.
Und ich hab immer so ein bisschen gefragt, jetzt online oder physisch?
Ja, genau.
Und du hast immer gesagt, so, ja, geht eigentlich beides.
Geht eigentlich beides,
richtig. Das ist jetzt irgendwie nicht so richtig befriedigend.
Ja.
Klare
Ansagen. Was ich hier eigentlich zum Ausdruck bringen wollte, war, die Kombination macht es eigentlich erst wirklich interessant, also diese beiden Welten zusammenzubringen. Aber tendenziell würde ich jetzt mal behaupten, dass man eigentlich sehr vieles remote machen kann. Also das physische Zusammenkommen wirklich, wirklich nur dann nutzt, wenn es auch wirklich einen Mehrwert bietet für das Entscheiden, für das Verständnis, zwischenmenschliche Verständnis, Problemverständnis. Dann macht es Sinn, physisch zusammenzukommen. Aber eigentlich für die grundsätzliche Arbeit, das grundsätzliche Bearbeiten, Abarbeiten, Erledigen, dass man das eigentlich alles sehr gut remote machen kann, sogar besser.
Hast du vielleicht noch so ein paar Mini-Tipps für Remote-Arbeiten?
Also ich glaube, wenn wir da so ein paar Mini-Tipps anschauen, ich glaube, ein Thema ist ja immer wieder das Thema der Kamera. Soll ich die Kamera einschalten oder nicht? Wie mache ich das am besten? Ich glaube, es ist wirklich für diese minimale zwischenmenschliche Signale, es ist wirklich wichtig, dass man die Kamera versucht einzuschalten, dort, wo es auch immer geht. Aber natürlich auch durchaus auch eben akzeptiert, wenn es mal einfach aus sein muss. Oder wenn ich kurz weggehe oder was auch immer, dass das dann auch okay ist, dass man es ausmacht. Aber es sollte wie eigentlich ein Automatismus sein, dass wir einfach sagen, hey, wir schalten mal die Kamera ein, sagen mal Hallo, und dann kann man ja durchaus dann auch wieder abschalten. Ich glaube, so ein weiterer Tipp, den wir aus einem anderen Podcast klauen, ist wirklich so das Thema, auch den zweiten Kanal zu nutzen. Was meine ich mit zweiter Kanal? In der digitalen Welt haben wir ja wirklich die Möglichkeit, auf mehreren Kanälen zu kommunizieren. Und der zweite Kanal jetzt im Microsoft Teams ist das Chatfenster. Und dass man dieses Chatfenster auch wirklich aktiv nutzt, um auch nicht nur um Menschen zu aktivieren, die vielleicht weniger kommunikativ sind, sondern einfach auch um im Redefluss, also wenn jemand jetzt etwas präsentiert oder redet online, um diesen Redefluss auch zu erweitern oder zu ergänzen zu können, ohne die Person jetzt direkt zu unterbrechen zu müssen. Und da kann man zum Beispiel statt dass man einfach nur in den Chat reinschreibt, dass man vielleicht zum Beispiel mit Hashtags arbeitet, also das quasi wie taggt, was will ich da eigentlich jetzt mitteilen, dass man zum Beispiel sagt, ich habe eine Frage, Hashtag Frage oder Hashtag Debatte, das ist ein Punkt, den möchte ich dann debattieren, da möchte ich drüber diskutieren, oder vielleicht ein Hashtag jetzt oder hier will ich was sagen einfügt, so dass man weiß, hier muss man den Redefluss jetzt unterbrechen und die Person möchte direkt was einbringen. Oder vielleicht eben auch so ein Hashtag Aha, also dass man einfach sagt, hier ist eine Erkenntnis entstanden und das ist wieder ein Feedback für den, der jetzt gerade spricht und etwas mitteilt. Also so kann man quasi diese fehlenden zwischenmenschlichen Signale, die man im Physischen hat, ein bisschen auch wiederherstellen.
Das vielleicht ist sogar Verschriftlichung ergänzen. Von Mimik, ne?
Verschriftlichung von Mimik, wenn du so willst, ja. Oder Verschriftlichung der Gedanken, die da eigentlich ablaufen. Und eben wenn man das clever macht und ein bisschen Übung hat darin, kann es sogar fast besser sein als in der physischen Welt. Weil eben, auch wenn ich jetzt ja physisch was präsentiere, dann ist ja gerade bei einer großen Gruppe Menschen, wenn man vielleicht so 20, 30 Leute hat, dann können die ja nicht alle gleich ihre Gedanken mitteilen. Aber hier habe ich so quasi wie einen Stream von Gedanken, den ich da mitlesen kann.
Physisch und remote. So als Mitarbeitender, worauf muss ich da achten?
Ja, ich glaube, ein Punkt ist wirklich, dass wenn man im digitalen Raum unterwegs ist, dass man einfach gut vorbereitet ist. Also was meine ich mit gut vorbereitet sein? Seid pünktlich, kommt pünktlich zu den Meetings, habt das Thema, um das es dann gleich in diesem nächsten Call geht, auch präsent. Habt vielleicht irgendwie 2-3 Minuten vorher euch kurz vorbereitet, nochmal die Agenda durchgelesen oder eben die Vorinformationen auch wirklich studiert und eure Fragen dazu notiert. Also seid da präsent oder versucht dann gar nicht teilzunehmen. Also ich meine, es ist noch irritierender, wenn man Remote-Meetings hat und plötzlich loggen sich Leute ein. Dann weiß man nicht, soll ich jetzt den onboarden, soll ich die Person wieder mitnehmen oder nicht. Und das ist wahnsinnig schwierig. Also da muss man schon darauf schauen, dass die Synchronität dann dieses Meetings gegeben ist.
Was meinst du eigentlich, wenn du sagst, man soll online präsent sein?
Eben präsent sein heißt zum Beispiel auch, dass man sich wirklich dann auf diesen Call konzentriert, nicht noch nebenbei vielleicht eine E-Mail schreibt oder noch eine Präsentation verfasst, sondern wirklich versucht, präsent zu sein, eben zuhört, nicht nur um zu hören, sondern um zu verstehen wirklich, also aktives Zuhören auch betreibt, um da auch das Volle rauszuholen.
Ja. Und jetzt nehmen wir in Anführungsstrichen mal die andere Seite, so als Führungskraft, was muss ich da in dem Kontext beherzigen?
Ich glaube, als Führungskraft ist es schon mal ganz wichtig, dass man einfach, dass wir akzeptieren und das auch ehrlich auch sagen, hey, es wird wahrscheinlich einfach noch eine Zeit dauern, bis wir als Organisation und auch die einzelnen Teams wirklich gelernt haben, diese beiden Welten gut zu verbinden. Sondern dass wir das schon nur mal akzeptieren, ist, glaube ich, der erste Schritt. Ich glaube, es bringt nichts, so Mixed Messages zu senden und zu sagen, oh, früher war das...
Mixed Messages?
Ja, eben zum Beispiel zu sagen, oh, früher war alles viel besser und endlich treffen wir uns wieder und so schön hier zusammen. Nein, ich glaube, die Realität ist einfach, dass wir in einer hybriden Welt arbeiten und leben werden. So, und das einfach mal zu akzeptieren, aber auch zu sagen, hey, funktioniert vielleicht noch nicht alles.
Was ist denn daran so schlimm, wenn eine Führungskraft sagt, ist doch schön, dass wir uns mal endlich nach 2 Jahren oder 2,5 Jahren endlich mal wiedersehen?
Ich meine, grundsätzlich ist ja das nicht falsch. Weil es ist ja ein ehrliches, auch emotionales Statement. Aber für die Gestaltung der Zusammenarbeit und der Arbeit, der hybriden Arbeit, die einfach Realität sein wird, hilft es nicht unbedingt, weil es nimmt die Energie auch aus der Remote-Arbeit. Es tut die, nimmt der den Wert. Sondern ich glaube, eben, wir müssen diese beiden Arbeitswelten gleich wertvoll anerkennen. Denn ich glaube, wirklich auch so dieses hypothesengetriebene Arbeiten auch zu adaptieren, für sein Team auch, eben jetzt gerade im Kontext der hybriden Arbeit zu sagen, ja, vielleicht wissen wir noch nicht genau, wie wir unsere Tools einsetzen, aber lasst es uns ausprobieren, dann klares Organisationsexperiment aufsetzt, sagt, eben vielleicht tun wir unsere Gesprächsprotokolle mal anders ablegen. Und das machen wir jetzt mal für einen Monat und schauen, ob wir wirklich ein besseres Informationsgefühl bekommen im Team. Also ich glaube, dieses hypothesengetriebene Arbeiten auch vorzuleben, das ist, glaube ich, wichtig, dass das Führungskräfte auch machen.
Was gehört zu einem hypothesengetriebenen Arbeiten?
Dazu gehört natürlich, dass man sich überlegt, was ist quasi das Ziel, was man erreichen will, also was ist die Hypothese dahinter. Wir haben ja im Espas Lab dazu auch Testcards, die man sich herunterladen kann auf unserer Espas Lab-Seite. Das ist ein kleines Formular, wo man wirklich definiert, was ist das Ziel, was sind die Messpunkte, die Hypothesen, die Messpunkte und so quasi so ein Experiment auch aufsetzen kann.
Ich würde das mal mit in die Shownotes schmeißen. Also ist dann vielleicht eher für die Mitarbeitenden der Post, die Zugriff auf unser internes System haben. Die werden dann darauf zugreifen können. Das packe ich mit einfach als Download-Link mit in die Shownotes. Wir haben jetzt viel über die Mitarbeitenden gesprochen, die jetzt mal sehr, sehr vereinfacht formuliert im Büro arbeiten. Was schaut es eigentlich mit denjenigen aus, die jetzt nicht nur bei der Post an der Front arbeiten, sondern die irgendwie in Fabriken arbeiten, in Krankenhäusern, bei der Feuerwehr?
Ja.
Jetzt könnte man meinen, das ist eigentlich für die so eine Diskussion, die wir gerade führen, das ist so eine sinnlose Wolkendiskussion.
Ja.
Genau. Ist dem so?
Ich glaube, das müssen wir schon akzeptieren, dass das natürlich die Frontline-Mitarbeiteraktivitäten, dass die natürlich andere Herausforderungen haben. Das ist, glaub ich, klar. Aber ich sehe hier sehr großes Potenzial auch für diese Menschen.
Inwiefern?
Ich glaube, wirklich auch im Bereich, dass sie besser zu Informationen kommen, dass sie nachvollziehen können, wie sich ein Unternehmen oder ihre Arbeit sich entwickelt und dass sie auch aktiv daran mit partizipieren können.
Wie soll das funktionieren?
Ja, zum Beispiel eben, wenn Sie selber Zugriff auf einen Teams-Kanal haben, dass Sie dort natürlich auch Fragen stellen können als Beispiel. Dass Sie sehen, was für Informationen geteilt werden, dass Sie die, ja, dass Sie da Ihre, auch Ihren Beitrag leisten können, im Sinne Ihrer Meinung auch dazu geben können. Vielleicht eben sogar auch durch diese Kanäle auch in die Bearbeitung von neuen Rahmenbedingungen auch mit eingebunden werden. So, das sind nur ein paar Punkte. Ich glaube, ein weiterer Punkt ist auch wirklich das Thema Weiterbildung, Fortbildung, dass man hier die Möglichkeiten hat, vielleicht das auch neu zu gestalten.
Inwiefern?
Ein Thema, das wir vorhin diskutiert hatten vor dem Podcast, war auch eben, dass man Frontline-Mitarbeitenden auch tatsächlich virtuelle Tage anbietet, dass man, wie sagt, nebst dem normalen Arbeitspensum kriegen Sie eine gewisse Anzahl Tage, wo Sie auch virtuell arbeiten können, remote, vielleicht zusammen als Team, vielleicht alleine. Das muss man natürlich je nach Aufgabe auch anschauen. Aber dass Sie eigentlich von dieser Flexibilität auch selber profitieren können, respektive durch die Flexibilität auch dem Unternehmen auch wieder Mehrwerte liefern können.
Also das ist ja jetzt mal etwas, was es bei der Post so, glaube ich, noch nicht gibt.
Nein.
Aber was mache ich denn da, wenn ich normalerweise jetzt beispielsweise in einem unserer Paketzentren arbeite und dort in der Sortierung arbeite oder Zustellung?
Ja.
Also was mache ich denn dann remote?
Ja. Also ich glaube, eben, wie gesagt, da gibt es ganz viele, glaube ich, ganz, ganz viele Dinge, die man sehr gut remote machen kann. Als Beispiel das Thema KVP, kontinuierliche Verbesserung. Das ist immer so ein Thema, das hat immer irgendwie zu wenig Raum und zu wenig Zeit. Ich glaube, genau für so ein Thema einfach den Menschen auch Zeit geben, sich mal eben einen halben Tag, einen Tag Zeit dafür zu nehmen, zu reflektieren, was beobachte ich bei meiner Arbeit, was läuft gut, was läuft weniger gut. Das wird heute noch sehr stark synchron gemacht, also man trifft sich irgendwie gemeinsam vor oder nach der Arbeit und nimmt diese Dinge auf. Kann etwas sein, dass man vielleicht verschieben könnte in Remote- und asynchrone Settings, wo man eben genau Analyse und Synthese besser trennt und so auch den Menschen die Zeit und den Raum gibt, auch solche Arbeit auch zu machen, weil es ist wichtige Arbeit, oder? Kontinuierliche Verbesserung, sehr wichtige Arbeit. Dann auch Weiterbildung, Fortbildung, neue Tools, neue Arbeitsmethoden, dass man hier einfach das auch ermöglicht, dass die Menschen sich da weiterbilden können.
Also was ich mal verstanden habe, ist, dass ich als Mitarbeitender mal verstehen muss, selber einfach so ein paar Basics noch verstärkter im Online-Modus einhalten muss. Ich muss mich vorbereitet sein, ich muss präsent sein, also ich beantworte nicht nebenbei noch E-Mails oder bastel an Präsentationen, sondern bin voll Fokus da. Und wenn ich dann nicht so darauf vorbereitet bin, oder verspätet komme, dann auch schlicht und ergreifend dann vielleicht auch erst gar nicht daran teilzunehmen, weil das einfach so einen bestehenden Rahmen vielleicht potenziell eher durcheinander bringt. Als Führungskraft, habe ich verstanden, muss ich schauen, dass ich damit mit diesen ganzen Settings, mit dieser hybriden Arbeitswelt einfach experimentieren muss, einfach lernen muss, die meinen Mitarbeitern diese ein Stück weit auch einfach sagen muss, so hey, es ist nur nicht absolut hundertprozentig klar und absehbar, wie das alles hier laufen wird und funktionieren wird. Aber by the way, wir versuchen das jetzt für uns Step by Step mit Experimenten herauszufinden. Und das auch zu sagen, so ja, mag sein, dass es vielleicht das ein oder andere Mal daneben geht, aber so ein Stück weit seine Rolle dann auch anpasst, Erwartungen anpasst und letztendlich dann auch ein Stück weit Einzelverantwortung, denn er dadurch auch ein bisschen deutlich mehr gefordert ist, als es im Vorfeld vielleicht der Fall ist.
Vielleicht hier nur ergänzend zu dem Punkt, wirklich auch, glaube ich wirklich, dass die Verantwortung der Führungskraft ist. Also wir dürfen da auch nicht, das auch nicht einfach den Mitarbeitenden delegieren und sagen, hier Selbstorganisation, ihr seid mal, ich überlasse das euch im Sinne einer Überlassung, sondern wirklich, dass diese Gestaltung dieser Arbeitswelt Führungsarbeit ist. Und das ist Arbeit und das gehört dazu, zu Führungskräften, dass sie sich darüber Gedanken machen, wie kann ich aus der hybriden Arbeit das meiste herausholen mit und für meinen Arbeitskontext und für meine Mitarbeitenden, und dass man das nicht einfach quasi in der Selbstüberlassung den Menschen überlässt.
Ich würde mal versuchen, die Abschlusskurve zu nehmen. Mal 3 schnelle Fragen zum Abschluss. Wo arbeitest du am liebsten, wenn du nicht zu Hause oder im Espas Lab arbeitest?
Es kommt zwar nicht so oft vor, aber eigentlich sehr, sehr nahe bei den Menschen. Also am liebsten arbeite ich dann dort, wo viele Menschen sich treffen, so typischerweise in Coworking Spaces und oder auch bei Partnern. Also das können Vereine oder Kunden auch sein. Einfach sehr, sehr nah beim Kunden oder bei den Menschen.
Was zeichnet eine gute Führungskraft aus, die hybrid verstanden hat?
Ich glaube, genau das Thema, das wir vorhin hatten, das hypothesengetriebene Arbeiten, um diese Settings für dieses hybride Arbeiten auch zu finden, dass man das als Führungskraft wirklich aktiv zelebriert mit dem Team.
Am Espas Lab Eingang haben wir wieder für dich eine Fläche reserviert. Welches Zitat darf dort stehen?
Ich glaube, ich nehme den Oldie but Goldie Spruch Work smarter, not harder.
Work smarter, not harder. Hardy Gildanowski, vielen Dank.
Vielen Dank, Khalil.